Und dieses Around the World Ticket, das
ja, ist verfallen, so habe ich bis heute nicht gemacht, siehst du. Aber ja, jetzt ist es ja so, ja, dass natürlich Viva Con Aqua so ein bisschen zu so einer ausgedehnten, lebenslangen Weltreise, sozialen Weltreise quasi, das dann so ein wenig kompensiert, ja. Weiß ich nicht. Ach, Michael Fritz ist gerade dran an so einer, da gibt es irgendwie so einen Sponsor, den hat er, kennst ja Michael Fritz, irgendeinen Sponsor wieder irgendwo was kennengelernt, der ist aber auch Sponsor beim AC Mailand und jetzt gibt es da irgendwie einen Pitch-Deck, der liegt beim AC Mailand, weil wir gerne Zlatan Ibrahimovic irgendwie die Welt retten lassen wollen mit Viva Con Aqua. Gute oder Idee. So ähnlich. Natürlich schwärmen wir alle für die Ärzte, natürlich schwärmen wir alle für fettes
Welchen
Brot.
Welchen Song der Ärzte könntest du denn jetzt ansingen?
Da gibt es so einen Song mit so einem Kraftwort zwischendrin, gegen für so, für den man so nach. Hey,
sing doch mal jetzt hier.
Arschloch!
Gute Leute! Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Benjamin Adrion. Moin, moin.
Moin, Lars.
Du bist geboren in Stuttgart, ehemaliger Fußballprofi, hast unter anderem für den FC St. Pauli gespielt, bist Gründer von Viva Con Agua, wurdest für dein Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, lebst momentan in Kapstadt und bist Vater von zwei Kindern. Benni, das neueste Projekt von Viva Con Agua ist die Villa Viva hier in Hamburg. Was ist das?
Puh, es ist ja ein neues Projekt, deswegen muss ich das dann immer so ein bisschen nochmal zurechtlegen. Wie erklärt man das jetzt am besten? Also am Ende des Tages ist Villa Viva, wenn man da so von weiter weg drauf guckt, echt auch etwas, was uns die nächsten 30 Jahre oder sowas beschäftigen wird. Das mal so vorne weg. Also es ist keine Schnapsidee, die morgen wieder weg ist, sondern es ist eher etwas, was jetzt über, also zum einen seit vielen Jahren vorbereitet wird und auch noch ganz viele Jahre irgendwie in die Zukunft Verpflichtungen nach sich zieht. Von daher, ja, es, für mich ist es ein Netzwerk an Orten in der Zukunft. Verschiedene Orte, die in Deutschland sein können, die auch international sein können, die in der Innenstadt sein können oder auch mal auf dem Land, unterschiedliche Ausprägungen haben können und trotzdem miteinander verbunden sind. Also sowas wie Viva Con Aqua ja auch wie so ein dezentrales Netzwerk an physischer Orte, wo das Viva Con Aqua Leben stattfinden kann, wo Menschen übernachten können, wo sie arbeiten können, wo sie essen, trinken, tanzen können und wo das Viva Con Aqua Leben stattfinden kann. Jetzt hier in Hamburg ist es natürlich, jetzt wird das als so die erste, ja naja, erste oder zweite Villa Viva. In Hamburg haben wir angefangen damit zu planen vor 5 Jahren und zwischendurch haben wir in Kapstadt so eine kleine Abkürzung genommen. Dort haben wir die Villa Viva im Oktober jetzt schon geöffnet und in Hamburg wird sie jetzt dann tatsächlich gebaut. Es wird ein Hochhaus, ein Haus, das Brunnen baut. Und da haben wir jetzt den Grundstein gelegt letzte Woche. Und Ende 23 wird sie ihre Türen öffnen. Und dann passiert da ganz viel auf 12,5 Stockwerken. Das klingt komisch, ist aber so.
Du hast jetzt das Wort Hotel überhaupt gar nicht benutzt. Für mich wäre es ja ein Hotel plus Coworking Space, plus Büros, plus Möglichkeiten eben, nicht nur gegen Geld dort zu übernachten, sondern halt auch, wenn man homeless ist, wie auch immer, oder?
Also Gasthaus nehmen wir ganz gerne. Mhm. Wenn man auch den Standort sich anguckt im Münzviertel, da gibt es ja schon so ein paar Hotels und das Letzte, was die Menschen da brauchen, ist noch ein weiteres Hotel. Auch wenn man natürlich, ja, Gasthaus-Hotel ist ein bisschen eine Wortklauberei. Es ist vollkommen richtig, wir machen mit Heimathafen-Hotels, wird es dort 140 Zimmer geben, in denen man übernachten kann, von Campingetage bis Suite, alle möglichen Kategorien, kann man für 19,10 € bleiben oder halt für mehr Geld.
Wenn 191 man, Euro.
Mindestens. Ja. Und genau, also Menschen mit größerem Geldbeutel und größerem Platzbedarf, aber auch die Studentinnen kommen da unter. Und darüber hinaus gibt es dann halt noch ganz viele andere Nutzungen. Ein Restaurant, eine Rooftop-Bar, wir haben das Office, den Office-Playground. Also Viva Con Aqua wird auch dort sein Büro zu Hause haben. Und viele Sachen
sagt
mehr.
Sagt dem Karo-Viertel, also Ade.
Wir werden ein weiteres Zuhause in Hamburg dazu bekommen, sagen wir es mal so. Natürlich wird Viva Con Aqua immer auch mit St. Pauli verbunden bleiben. Und über Millantor Gallery und die Verbundenheit zum FC St. Pauli etc. ist ja völlig klar, das ist unsere Heimat. Aber das Münzviertel ist jetzt auch unsere Heimat. Und unter Umständen wird es noch ein kleines Container-Office hier im Viertel geben. Aber grundsätzlich ziehen wir dann auch ins Münzviertel.
Wir kommen zu den Hamburg-Lieblingen. Wir wollen mal jetzt quasi uns Richtung Hamburg bewegen. Das ist unsere Schnellfragerunde und deswegen gibt es immer knappe Antworten. Welches ist dein Lieblingsgeschäft?
Geschäft, so zum Shoppen.
Ich dachte mir, dass dir das so locker von der Hand geht.
Ich gehe so wenig shoppen. Das ist
wenn man dich jetzt hier sieht, man kann sich ja Fotos auf Instagram angucken, könnte man denken, der FC St. Pauli
Merch-Shop.
Merch-Shop.
Ja, das ist, ja. Das ist
aber der gibt's Shop. Aber gibt es noch irgendwie einen anderen Laden, wo du sagst, ach, da gehe ich mal, da bummel ich mal gerne rein.
Ich bummel wirklich so gut wie gar nicht, ne? Echt mal so. Also ich bin so ein ganz schlechter
Echt Bummler. Echt mal so, ja. Das sagt Bosse auch immer.
Echt?
Ja.
Okay.
Ihr beiden, ne?
Ja, also dieser, wie du das richtigerweise erkennst, diese Hose ist aus Kapstadt. Also in Kapstadt könnte ich dir das sagen.
Ich sehe deine Hose gerade nicht.
Ja, das ist auch eine relativ unspektakuläre Jeans, die aber in Kapstadt hergestellt worden ist, in so einem ganz netten Laden, wo die das dann alle noch so hinten schneiden und vorne verkaufen und so. Das kann man hier ja alles gar nicht bezahlen. Deswegen, in Kapstadt könnte ich dir das sagen, hier in Hamburg, also die letzten Sachen, wie du es richtigerweise erkannt hast. Ich habe noch zwei andere St. Pauli-Pullis, die ich im St. Pauli-Fanshop günstig erwerben konnte und deswegen wechsle ich jetzt gerade hier zwischen drei St. Pauli-Pullis hin und her und die sind alle aus dem Fanshop aus St. Pauli. Also den nehme ich jetzt heute mal. Geht dahin, kauft das Merchandise mit dem Totenkopf drauf.
Sehr gut. Welches ist dein Lieblingsmuseum? Nein, das nehmen wir jetzt nicht.
Miniatur Wunderland. Geht das als Museum durch? Lassen wir durchgehen.
Ja. Ja. Ich, als ich gesagt habe, nein, das nehmen wir jetzt nicht, dachte ich natürlich an das
St. Pauli Museum. Ich nehme das Miniatur Wunderland, weil auch einfach
die... Die haben es verdient, die beiden Brüder Braun.
Ja,
ganz genau. Sympathische Gesellen, sage ich mal.
Wunderbare Liebe Grüße. Menschen.
Ja. Welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Ach ja, da gibt es ja auch so ein paar. Ich meine, man kann natürlich jetzt hier in der Nachbarschaft ja auch mit Tim und Patrick, die Bullerei ist natürlich schon lange auch eine Begleiterin hier im Viertel irgendwie so. Ich finde auch das Überquell, also da sind wir ja auch sehr stark mit verbunden. Und so, das mal so zwei, die man mal nennen kann. Ich hatte ja selber
Bist
mal...
Bist du dann da so ein Süßer? Also isst du diese Nutella-Pizza?
Ich finde schon ziemlich gut auch. Ich esse die dann meistens so ein Stück, wenn ich mit meinem Sohn da bin. Der mag die ganz gerne.
Ja. Welches ist dein Lieblingstheater?
Ach, verbunden bin ich ja dann schon seit vielen, 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 vielen Jahren auch immer mit dem Schmitz und so, mit den ganzen Corny-Sachen, die es da auf der Ripperbank gibt. Da waren wir ja sehr früh auch mit
Viva. Da musste man dann als Spieler immer mit, ne?
Auch das. Und das haben wir auch, da haben wir auch die Eröffnung damals noch miterlebt und alles drum und dran. Das Imperialtheater, erinnere ich mich auch, war sehr früh immer schon auch an unserer Seite. Ganz, glaube ich, die allerersten Theatersachen, die wir jemals auch mit Viva con Aqua gemacht haben, war damals in dem Krimi-Theater an der, auf der
Ripperbank. Stimmt, da war auch einer der ersten Wassertage.
Ja, auch das. Auch das war da. Also das sind so Sachen, die ich mit meiner eigenen Geschichte auch ein bisschen verbinden kann. Die Aufstiegsfeier damals auch im Schmitz, kann ich mich erinnern, mit einer voll bepackten Reeperbahn.
Ich durfte da tatsächlich bei sein, obwohl ich kein Spieler war. Und ich erinnere mich, dass diese ganzen coolen, teilweise tätowierten, langhaarigen Typen, die da gerade den Aufstieg gefeiert haben, zu... I've Been Looking for Freedom von David Hasselhoff in einer Polonaise durch den Raum tanzte. Und ich doch trotz mehr als drei Bier doch sehr erstaunt war, dass diese Musik euch zum Tanzen gebracht hat.
Ja, das sind die alltäglichen Brüche auf St. Pauli. Ja.
Welches ist dein Lieblings-TV-Format aus Hamburg?
TV-Format aus Hamburg? Hui, es ist nicht Markus Lanz. Tja, weiß nicht, da gibt's nicht auch den Tatort hier aus Hamburg, ne?
Ja, war mir klar, dass du ein großer Til Schweiger-Fan bist.
Nicht wirklich. Was gibt's denn sonst noch so aus Hamburg? Ich meine, der andere Kollege.
Du könntest die Sesamstraße nennen, Großstadtrevier, Tagesthemen, alles möglich. Aber du willst jetzt nicht über die Hürde springen und sagen, Notruf Hafenkante.
Nee, eben, ich bin auch ganz schlechter Fernsehgucker, muss ich auch mal sagen. Dieser Michel Abdullahi macht ja auch gerade eine neue Interviewreihe im U-Boot. Richtig. Fand ich,
ja, die ist gut.
So rein von der Gesamtszene ganz interessant. Und ansonsten, naja, ich meine, die ganzen vielen Klimaformate sind ja nicht mehr Hamburg, ne? Das ist ja dann schon.
Nee, aber für einen Liebling braucht man ja auch nur eins. Da haben wir ja jetzt ein paar gehört. So, du bist jetzt tatsächlich zu Besuch, nicht nur wegen dieses Podcasts, bist du jetzt aus Kapstadt gekommen. Was machst du als erstes, wenn du in Hamburg ankommst? Gibt es da so Rituale irgendwie an die Elbe rennen oder eine Currywurst bei Butsche oder?
Ich meine, mein Hamburg beginnt eigentlich immer mit einer Bewegung irgendwo hier nach St. Pauli. So. Also, weil mein Hamburg ist sehr stark auch St. Pauli, habe hier Jahre, Jahrzehnte ja auch gewohnt, zwischendurch auch mal in Rheinbeck gelebt, so ein bisschen weiter raus. Aber vom Ding her zieht es mich ja dann doch immer wieder hierher. Jetzt gerade habe ich ja kein Zuhause, deswegen crash ich immer auf irgendeiner Couch oder in der Superbude. Von daher, egal ob ich mit dem Zug oder dann auch
völlig werbefreier Podcast
hier heute ankomme, dann ist eigentlich immer meine Bewegung erstmal so irgendwo Richtung Millantor. So da im Umkreis von 5 Kilometer halte ich mich eigentlich meistens auf, wenn ich in Hamburg bin.
Okay, aber es gibt jetzt so nichts, wo du sagst, boah, das muss ich jetzt haben irgendwie, ob jetzt gourmettechnisch oder vom Anblick her zu gucken, was hat sich geändert, wie auch immer.
Nee, also wie gesagt, dieses einfach durch das Viertel schlendern, das ist so das, wo ich mich dann einfach freue, wieder zu Hause zu sein, die Graffitis, die Aufkleber, die dieses Ganze einfach wieder die Straßennamen zu lesen und so, keine Ahnung. Ich mag das gerne, dann einfach wieder hier zu sein und zu schlendern durchs Viertel hier, so irgendwo auf dem Weg zur Arbeit.
Zwar ist die Uridee zu Viva Con Agua ja auf Kuba entstanden, wäre aber Viva Con Agua möglich ohne Hamburg?
Nein, ohne St. Pauli wäre es nicht möglich, glaube ich. Also dieser ganze Kontext, den wir hier vorgefunden haben, die Netzwerke, die Bereitschaft, das zu unterstützen, das Wertegerüst von so vielen Leuten, die da ja von Anfang an, das weißt du ja selber, du warst ja selber von Anfang an dabei, Leute, die das einfach unterstützt haben und immer noch unterstützen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das, was mit Viva Con Agua passiert ist und dieser ganze Kontext da, dass das schon wirklich auch Ökosystem St. Pauli nur da hervorgebracht werden kann und das auch bis heute, wir sitzen ja, freut mich auch sehr darüber, dass wir auch noch heute zum Beispiel mit dem Verein zusammensitzen und immer noch feststellen, das war nicht nur vor 15 Jahren richtig und nur vor 15 Jahren gab es Möglichkeiten, miteinander viel zu machen, sondern das gilt auch noch für die nächsten 15 Jahre. Das heißt, mittlerweile ist Viva Con Agua und der Stadtteil, auch der Verein und St. Pauli und Viva Con Agua zusammen so, das gehört ja einfach auch so ein bisschen. Ja, das lässt sich nicht voneinander trennen und da gibt es auch für die Zukunft aus meiner Sicht noch viele ganz spannende Dinge, die man da entwickeln kann.
Ich bin nicht ganz von Anfang an dabei gewesen. Die erste Sache, die mir mehr als auffällig erschien, war ein Videodreh vor der Gegengrade. Da habt ihr ein Musikvideo gedreht, zusammen mit Marcel Eger. Ich habe dieses Video tatsächlich vor ein paar Wochen wieder gesehen. Ist dir das heute peinlich? Oder?
Nein, was soll das denn heißen? Also, hallo, 15 Jahre später sprechen die Leute noch immer über dieses Lied, ja? Also, welcher Song kann das schon noch von sich behaupten heutzutage?
I've been looking for freedom.
Ja, genau. So, das ist die Kategorie, in der wir reden. Nein, also, ganz im Gegenteil. Ich finde das cool, auch im Nachhinein. Ich finde das nach wie vor witzig und ich weiß es nicht, so albern das war, hat es ja trotzdem auch so ein gewisses Swag-Level, so, also keine Ahnung, nö, ich finde das eigentlich okay und ich finde es auf jeden Fall witzig, war jetzt natürlich mit dieser DFB-Pokal-Sache letztes Jahr, glaube ich, ne, und dann dieser Doku, die es da gegeben hat noch und alles, ist es nochmal so ein bisschen hervorgekommen, es hat schon mittlerweile über 100.000 Klicks auf YouTube, ey, Wahnsinn, ey.
Sehr gut. Für Leute, die jetzt nicht ganz so viel von euch mitbekommen haben, kannst du mal so in 5 bis 10 Sätzen erklären, was ist Viva Con Agua und was umfasst das vor allen Dingen?
Ja, Viva Con Agua ist ja eine Community, ein großes Netzwerk, das sich einsetzt für sauberes Trinkwasser. Und mittlerweile ist es wirklich interessant, weil die Frage ist wirklich, hat man es schon mal, kennt man es irgendwie so oder kann man es kürzer machen oder auch tiefer einsteigen?
Also es gibt ja nicht wenige, die denken, es ist einfach nur Wasser. Ja, das kam ja erst viel später dazu.
Viel, viel, viel später dazu. Ist auch okay, ne? Für manche Leute sagen, ja, ist doch dieses Wasser irgendwie so. Aber natürlich kam das erst 5 Jahre nach Gründung. Es ist mittlerweile eine Mischung von so vielen Organisationen. Also es ist ein Netzwerk an Organisationen, muss man ja sagen. Es ist ja, wenn man hinguckt, auch ein Netzwerk an verschiedenen Marken mittlerweile. Also da gibt es ja auch nicht nur Viva Con Agua, gibt es ja auch dann die oder die Goldeimer oder jetzt die Villa Viva oder
Goldeimer
oder
ist Toilettenpapier.
Ja, und Komposttoiletten.
Millantor Gallery ist die jährliche Kunstausstellung, vor allen Dingen mit Schwerpunkt Street Art, wo Künstlerinnen und Künstler aus anderen Ländern hierher kommen und das Millantor verschönern jedes Jahr aufs Neue.
So ist es. Und dann gibt es das Villa Viva, da kann man übernachten und das Viva con Aquawasser kann man trinken. Und dann gibt es diese gemeinnützigen Vereine, die gibt es ja aber nicht nur in Deutschland oder in Österreich, Schweiz, die gibt es jetzt auch in Südafrika oder in Uganda. Das heißt, es ist auch ein internationales Netzwerk. Und es geht am Ende, alles, was getan wird, geht am Ende immer irgendwie um die Vision Wasser für alle und um die Implementierung konkreter Projekte rund um Trinkwasser, Sanitärversorgung und Hygiene. Das ist ja immer das übergeordnete Ziel. Und die grundlegende Kultur, die auch alles miteinander verbindet, die geht halt, da geht es halt darum, all profit, wo wir einfach sagen, durch Musik, Kunst, Sport, universelle Sprachen, freudvolle Herangehensweise, Menschen miteinander verbinden, damit sie was Gutes tun. So. Und in dem Kontext ist es mittlerweile ja relativ, ist es so ein Ökosystem geworden, ne? So ein Ding, was halt so organisch jetzt immer auch weiter langsam wächst und trotz Corona ja sich als relativ stabil auch erwiesen hat. Und trotzdem, naja, die letzten zwei Jahre ja auch in so einer Pausenphase war, ohne Festivals, ohne Veranstaltungen, da ist Viva con Aqua ja zu Hause, wo wir natürlich total happy sind, dass es jetzt wieder losgeht und dass all diese Ehrenamtlichen und all diese Aktionen auch wieder stattfinden können auf Musikveranstaltungen, auf Kunstveranstaltungen, auf Festivals etc. pp. Jetzt geht es endlich wieder richtig los mit dem Viva con Aqua-Leben. Und deswegen, das fühlt sich auf jeden Fall super gut an.
Eine sehr markante Aktion ist ja auch gewesen, wer sich mal so auf Musikfestivals rumgetrieben hat, die Pfandbecher-Sammelaktion. Das heißt, ihr habt dazu aufgerufen, die Pfandbecher eben nicht wieder zum Getränkestand zu bringen, sondern seid mit großen Mülleimern und anderen Behältnissen über das Festivalgelände gerannt und habt die Leute aufgefordert, die Becher zu spenden und dadurch natürlich dann auch Geld zu spenden. Und das haben dann irgendwann auch sehr, sehr viele berühmte Bands, allen voran würde ich jetzt mal die Ärzte nennen, aber natürlich auch Fettes Brot und viele andere auch gemacht, die dann quasi statt Stage-Diving haben sie dann zum Becherwerfen aufgerufen. Ganz großartige Idee. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du die Idee hattest, Viva con Aqua zu gründen?
Ich wollte gerade sagen, weil die Idee mit dem Pfandbecher, die geht auf jeden Fall nicht auf mich zurück. Moritz Meyer. Ja, Moritz Meyer, der hat der
nicht verwandt oder verschwägert mit mir.
Nein, genau. Der Marketing-Meyer an der Stelle, nicht der PR-Meyer. Die Moritz Meyer hat die ja erfunden in Lüneburg damals auf dem Leuphana-Festival. Aber ja, die Idee zum, ja, ich kann mich noch also erinnern an den Moment, wo das losging, dass ich die Idee eingeladen habe, wenn man so will. Also Ideen, die entstehen dann so langsam irgendwie aus dem Nichts, aber eigentlich war es ja der Moment, als ich gesagt habe, ich höre auf, Fußball zu spielen. Also nach dem Trainingslager Weltkarte, kennst du die Geschichte noch nicht, ne?
Vielleicht kenne ich
Weltkarte,
sie, aber
ja,
alle anderen
du tust nicht. So, als würdest du sie nicht kennen. Die Weltkarte, habe ich mir eine Weltkarte gekauft, so war das ja. Ich war morgens da, es war März, es war kalt, ich habe keinen Vertrag mehr gehabt.
Weil St. Pauli gesagt hat, nö, Adrian,
das wird nichts mehr. Die hatten eine Verlängerung, aber die haben noch nicht mit mir darüber geredet. Okay. Die haben das noch nicht gesagt gehabt.
Ja.
Und es war aber dann März und ich wusste nicht,
wie alt warst du damals? Das muss man ja mal richtig einordnen hier.
2005, 24. So bin ich 24 ja gerade geworden, so rund um meinen 24.
Bestes Fußballeralter eigentlich.
Wenn man so will.
Ja.
Und dann war das Ding zu sagen, okay, kein Vertrag. Ich habe immer von Vertrag zu Vertrag entschieden. Also so nächster Vertrag, dann mal gucken. Und der ging jetzt halt gerade zu Ende und dann war es halt kalt und ich war gerade auf Kuba, aber vor Kuba waren wir auf Jamaika mit Marcel. Das heißt, wir waren längere Zeit in der Karibik und sind dann zurückgekommen und es war arschkalt. So, und dann habe ich mir gedacht, ey, weißt du was? Für die 3.500 Euro, das muss man ja auch mal sagen, ne, die ich damals verdient habe brutto, ja, also immer Leute, so ja, früher Fußball gespielt, das glaube manchmal denken die Leute, ah ja, der hat dann dieses Viva con Aqua, das hat er da mit seinen ganzen Millionen, die er damals verdient hat. Lach mich schlapp, 3.500 Euro habe ich verdient.
Das dachte ich bis jetzt auch.
3.500 war meine Grundgehalt. So,
und das dann, war aber auch in der Regionalliga, ne? die dritte Liga damals.
Dritte Liga war das, absolut. Und,
was gab es da als Punktprämie?
Ja, weiß ich nicht, gab es doch Punktprämie, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen.
Wahrscheinlich 5.000
pro Nein, Punkt. Nicht so viel. Nein? Aber okay. Wenn du mal 3 Spiele, 4 Spiele gewonnen hast, dann war das auch ein bisschen besser.
Dann gab es warmes Essen.
Gab es ein bisschen was so, aber das haben wir ja selten, 4 Spiele im Monat gewonnen. Von daher, naja, und auf jeden Fall, jetzt guck mal, die Geschichte, jetzt lass uns die hinter uns bringen. Ja. Ich war morgens... habe ich dann entschlossen, okay, scheiß drauf, das war's, ich gehe auf Weltreise, Weltkarte gekauft, geguckt, dieses All-Around-the-World-Tickets, wo will ich hinfliegen? Also von hier nach New York, von New York nach Jamaika, von Jamaika nach Bla, nach Nicaragua und dann nach Nepal und weiter. So, also einmal um die Welt. Und das habe ich mir zurechtgelegt und ich voll mit guter Laune nachmittags ins Training und Boller erzählt. Fabian Boll, gesagt, ich habe mir eine Weltkarte gekauft, ich gehe auf Weltreise, das war's, könnt mich mal. Und dann hat er gesagt, hey, Moment mal, ich habe gerade mit dem Stani telefoniert, dem damaligen Manager, der will, dass du weiterspielst. So, und ich so, ja, dann muss der mich mal anrufen. So, dann hat er mich am Abend angerufen und am nächsten Morgen habe ich mich mit ihm getroffen. Das heißt, ich saß fast im gleichen Café, ja, also nebenan, quasi einen Tag vorher hatte ich eine Weltkarte in der Hand und am nächsten Tag saß mir Stani gegenüber. So, und aus diesem Dilemma zwischen, ich wollte eigentlich auf Weltreise gehen und St. Pauli hat mir einen Vertrag angeboten, das hat den Ideen.
Mehr verpasst. Als 3.500 oder weniger?
gleiche Bezüge. Ja. Identische Bezüge. Einfach nochmal ein Jahr drangehen. So. Und dann, ja, genau, so war das. Und dann habe ich ein Jahr weitergespielt, aber in dem Jahr weniger gespielt als Viva Knackwart
gemacht. Weil du mit dem Kopf einfach woanders
warst. Weil ich mit dem Kopf ganz woanders war.
Okay. Und dieses Around the World Ticket, das.
Ja, ist verfallen, so habe ich bis heute nicht gemacht, siehst du. Aber ja, jetzt ist es ja so, ja, dass natürlich Viva Con Aqua so ein bisschen zu so einer ausgedehnten, lebenslangen Weltreise, sozialen Weltreise quasi, das dann so ein wenig kompensiert, ja.
Wo liegen denn da deine Wurzeln? Wenn man so den Typus des Fußballers sieht, wir haben gehört, du hörst David Hasselhoff gerne und Tanz Polonaise. Ja. Also mittlerweile ist das ja normal, aber ich sag mal, vor 15, 16 Jahren gehörte es nicht zwingend dazu, dass sich Fußballer politisch geäußert oder sogar gesellschaftlich engagiert haben. Wer war da für dich eine Inspiration?
Ich kann nicht sagen, dass da es so viele gegeben hat im Fußball oder so viele gibt da, die mich da so derbe aus dem Fußball inspirieren würden. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich nie mit diesem, ah ja, das ist ja der Fußballer bla oder sowas identifiziert. Also so auch schon als Jugendlicher, wenn Leute gesagt haben, ach so, was weiß ich, in der Schule oder keine Ahnung oder so, ne, wenn Leute dann mitkriegen, ah ja, der spielt ja beim VfB Stuttgart und der ist ja so Fußball und so. Und dann kommen die Leute und sagen, ach, du bist der Fußballer. Und ich habe diese Abkürzung nie für mich so in Anspruch nehmen können oder mich nie damit identifiziert. Also wenn Leute, du bist doch der Fußballer, war es immer so, ja, nee, nicht das, was du jetzt denkst, wenn du das sagst. Und deswegen fand ich, habe ich mich da immer so ein bisschen für meine Warnung ein wenig davon abgegrenzt und war da immer ein bisschen anders drauf. Ich habe mit 17 mal ein Jahr aufgehört schon oder 16,5 habe ich mal ein Jahr lang aufgehört, Fußball zu spielen, um offiziell mich aufs Abitur zu konzentrieren. So kannst du denken, was da eigentlich dahinter steckte. Aber und da habe ich da schon aufgehört und ich weiß, ich habe angefangen wieder Fußball zu spielen, damals unter dem sehr strengen Jugendleiter des VfB Stuttgarts. VfB Stuttgart damals Jugendrekordmeister,
ja, deutsche Jugendfußball. In allen Jahrgängen so, irgendwie.
Die waren super und der Frieder Schroff, der Grand Seigneur von dieser Jugendabteilung heute bei Red Bull Leipzig, da musste man jeden Morgen hin dem Hallo sagen und wieder sich verabschieden, wenn das Training zu Ende ist. Ja, der saß da so wie du hier in deinem Stuhl.
Auf dem Thron.
So, und dann ist man da rein und dann musste man diesen langen Weg durch sein Zimmer machen, ihm die Hand schütteln und dann so. Und das hatte man vor dem Training und nach dem Training.
Der hat dann 30 Leuten irgendwie guten Tag gesagt?
Nee, mehr.
Okay.
Ja, ja, die ganze Jugend, da kamen die ja dann in unterschiedliche Gruppen und da ist der einfach immer nur Hand geschüttelt. So, und es war ganz klar, was verboten ist, sind Ketten, lange Haare, Ohrringe ist No-Go. Mhm. Darfst du da nicht haben. So, und dann habe ich ja diese Pause gemacht und kam zurück und mein Comeback, er war so dieses renommierte Hallenturnier, international renommiertes Hallenturnier, das Palast Stuttgart mit internationalen Mannschaften. Da war so ein bisschen mein Comeback nach dieser Pause als Jugendspieler und ich habe das Comeback gefeiert mit langen Haaren zusammengebunden zu zwei Pipi-Langstrumpf-Zöpfen und zwei verschiedenen Schuhen. Der eine war grün, der andere war rot. Das war mein Comeback-Statement zu dieser Repression im Jugendbereich beim VfB Stuttgart. Nur mal, ja, also deswegen, ich bin da vielleicht immer schon so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen.
Was haben denn deine Eltern dazu gesagt? Dein Vater ist immer noch Funktionär beim VfB Stuttgart.
Funktionär ist gut, ja.
Ja, oder? Wie nennt man das?
Doch,
Funktionär. Also, ja, auch warum sehr erfolgreicher nicht? Trainer gewesen, muss man ja auch dazu sagen. Aber war dir das egal oder gab es da so die Generationskonflikte, die es in vielen Häusern gab, so in den 90ern?
Nee, da habe ich schon zu früh, glaube ich, zu viel Unabhängigkeit in Anspruch genommen, auch meinen Eltern gegenüber. Weiß ich nicht, ich habe da meinen eigenen Kopf gehabt und die haben mir da auch nicht reingeredet, auch mit 17 ein Jahr lang aufzuhören.
war damals schon meine Entscheidung so einfach. Und ich habe ich mir da nicht so reinreden lassen in meiner Erinnerung.
Wenn man so freigeistig und fast punkartig unterwegs ist in den jungen Jahren, hat man dann eigentlich, du hast zwei Kinder, hat man, ist dann eigentlich mit die größte Sorge, dass die Kinder totale Spießer werden?
Ja. Ja. Nee, eigentlich nicht. Aber jetzt, wo du es sagst, ich...
Oh Gott, mein Sohn wird Bankkaufmann oder so. Also nichts gegen Bankkaufleute, die sind natürlich auch alle total ja, cool. Ja,
aber du hast natürlich recht, jetzt wo du es sagst, mein Sohn, also der hat auch so ein paar positive quasi Seiten. Nein.
Ach das schön, meine ich nicht. Wie liebevoll du über so deinen
nicht.
Sohn sprichst.
Ich meine das nicht so. Du hast ja gerade gesagt, du so Punk, eher so Spießer und dieses so, ich mache das Gegenteil von meinem Vater. Ich kann gar kein Instrument spielen, der spielt jetzt richtig gut Klavier. Also so, er hat also da eine positive andere Kopien, die also da. Naja, das zum Beispiel ist voll gut. Und die andere Seite, er ist seit neuestem, will er, ich kann mich noch erinnern, vor wenigen Jahren, da saßen wir zusammen im Auto und uns kam ein Porsche entgegen und der sagt, ey, wie uncool, Papa, Porsche. Und ich so, hä, was, warum? Ist doch irgendwie, was
ist? Du als Stuttgarter findest oder Porsche oder so, natürlich weißt du, total normal.
Warum findest du das jetzt scheiße? Und dann sagt er, nee, der verbrennt so viel CO2 und so weiter. Und ich so, okay, cool, nicht schlecht und so, wow. Auf jeden Fall war er da also noch so voll anti-Porsche und jetzt ist der in den letzten 2 Jahren zu voll dem Auto-Experten geworden. Der weiß alles über Auto, interessiert sich voll über Autos und so und weiß wirklich und liest diese Autobücher und weiß, was diese Umkehrwelle oder keine Ahnung, ich habe keinen Plan davon, ne? Und er ist plötzlich voll der Auto-Experte. Von daher, ich weiß nicht, ob mich das stimmt mich jetzt noch nicht so richtig nachdenklich, aber ich finde es schon sehr interessant, weil es hatte auf jeden Fall überhaupt gar nicht von mir. Aber vielleicht ist genau das dann, naja. Back to the roots, du sagst es ja, Vater ist Schwabe und die Autostadt Stuttgart, keine Ahnung, da kommen die alten Bezüge. Ich habe ja das Gefühl, er durfte als kleines Kind manchmal Fernsehen gucken, aber es war immer, wenn dann immer das Gleiche. Und es war Lightning McQueen, dieses Auto, weißt du? Kennst du das? Ja. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, vielleicht ist er jetzt Automechaniker, weil wir ihm zu früh Lightning McQueen gezeigt haben. Und das kriegt man nämlich nicht mehr raus.
Naja, du hättest ihm auch Tim Melzer zeigen können, wäre er Koch geworden, würde aber rumpöbeln wie sonst was. Du hast Stuttgart jetzt schon angesprochen. Man merkt das ja ein bisschen noch im Dialekt. Und ich kann mich erinnern, als Viva Con Agua angefangen hat und ich da ja auch zugestoßen bin, hat auf einmal jeder Dritte irgendwie Schwäbisch gesprochen, weil das ja auch so ein bisschen so eine Familieninstitution irgendwie war. Also nicht deine leibliche Familie, sondern wirklich viele Freundinnen und Freunde aus Stuttgart. Wie viel Stuttgart steckt denn jetzt noch in dir drin, nachdem du jetzt die ganze Welt bereist hast?
Meine Familie ist immer noch da und ich bin da auch geboren und das bleibt so. Ich habe jetzt nicht so groß Ambitionen, nach Stuttgart jetzt zurückzuziehen, habe da aber viele Freunde, habe da familiäre Bezüge und fühle mich auch Stuttgart verbunden, weil ich da einfach ja irgendwie herkomme und geboren bin und so. Ansonsten Viva Con Agua mäßig, auch da ist es ja tatsächlich so eine Schwaben-Gang auch ein bisschen. Es sind mindestens vier Jungs, muss man ja sagen, die sich jetzt seit über 25 Jahren kennen.
Die alle nicht Hochdeutsch sprechen.
Die alle sich schwer tun, Hochdeutsch zu sprechen. Und jetzt auch einigermaßen verteilt sind ja gerade. Der eine ist in Barcelona, der andere im Allgäu, der dritte jetzt wieder in Hamburg, ich jetzt in Kapstadt. Aber alle machen Viva Con Agua auch in leitender Funktion, wenn man so will, mittlerweile. Und die auch einfach jetzt seit 15 Jahren quasi mehr oder weniger dabei sind. Und aber eben alte Freunde aus Schulzeiten sind, das heißt im Kern gibt es mal, ja, ist das vielleicht ein bemerkenswerter Zustand, dass da 4 Leute sind, die sich seit über 25 Jahren kennen und heute immer noch maßgeblich Viva Con Agua machen und natürlich dadurch, ich finde das ja ganz gut, weil dadurch einfach es eine Gruppe gibt, die auch aktiv ist noch immer in verschiedenen Bereichen von Viva Con Agua und die ein gleiches Verständnis teilt von dem, was Viva Con Agua sein soll oder so, oder sich, wie sich das anfühlen soll. Und wenn jemand kommt und sagt, jetzt, also ne, das stabilisiert, glaube ich, insgesamt ganz gut dieses soziale System da.
Das sieht ja von außen aus immer wie so ein fröhlicher Klüngel, der sich für gute Sachen einsetzt. Wenn so ein Ding so schnell wächst wie Viva Con Agua, also aus der Idee heraus so viele Geschäftsbereiche hat, gab es da auch mal Tage, wo du gesagt hast, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Beziehungsweise wolltest du mal hinschmeißen oder gab es richtig Streitereien, weil der eine linksrum, der andere rechtsrum wollte?
Nee, so schlimm war es eigentlich nie. Also die, ich finde auch, ehrlich gesagt, Viva Con Aqua ist da gar nicht so krass wie so eine Supernova gewachsen. So, also, weil da gibt es ja irgendwelche, keine Ahnung, IT-Startups, die dann halt innerhalb kürzester Zeit und dann bam und so, ne? Oder, keine Ahnung, ich war gestern mit Jakob Bernd zusammen, die machen seit 3 oder 4 Jahren Tomorrow Bank und haben jetzt 120 Mitarbeiter. Also, das, wir haben bis heute nicht 120 Mitarbeiter und uns gibt es 16 Jahre, ja? Also, das heißt, wir haben, glaube ich, immer auch das Glück gehabt, dass wir auch hinterhergekommen sind mit dem Wachstum, dass das langsamer eigentlich kam und organisch. Und ja, klar, es gibt sehr viele Ehrenamtliche, aber was die Festangestellten oder sowas angeht, ist es dann eben auch kontinuierlich gewachsen. Wir konnten, glaube ich, auch mitwachsen, nachbauen. Also zum einen die Strukturen nachbauen, das ist ja auch wichtig, wenn man wächst, dass man immer auch guckt, dass die Strukturen dahinter weiter mitwachsen und auch, dass die Kultur und der Kern auch noch, man sich dem treu bleibt, auch wenn das groß wird. Also wir haben ja häufig auch die Idee, etwas wird groß und dann verrät es sich, dann verrät es seinen Kern und so, ja. Also ich glaube, gerade in unserer Szene, auch in der linken Szene, wenn etwas zu erfolgreich wird, dann ist es ja dann sozusagen. Ist
auch nicht mehr gut.
Ja, das ist irgendwie auch nicht mehr gut, ne? Mhm. Und dann ist es, dann wird man misstrauisch und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wollen wir so ein bisschen, die Logik wollen wir, da haben wir uns irgendwann gesagt, okay, da müssen wir durch. Wenn Leute sagen, das wird mir zu groß und da kann ich nicht mehr mit anfangen, das tut uns dann leid, aber das, wir haben irgendwann das Commitment auch gemacht, zu sagen, nee, wir haben eine Vision, die heißt Wasser für alle. Wir wollen was Gutes in die Welt bringen und auch die, und ich finde auch gerade jetzt mit Villa Viva und so hatten wir nochmal das Gespräch auch diese Woche, zu sagen so, ja, hey, aber auch gerade in der heutigen Zeit, finde ich, müssen auch die guten Sachen groß werden, weil die schlechten Sachen werden immer größer. So, und alle sitzen zu Hause und machen den Fernseher nicht mehr an, weil sie sonst paranoid werden. Und deswegen, finde ich, müssen auch die guten Sachen und die guten Nachrichten müssen auch groß werden. Und auch da, wenn man so eine Vision Wasser für alle zum Beispiel ernst nimmt, dann muss man sich darum kümmern, auch so gut wie es geht. Und kann nicht sagen, ja, aber aus Angst vor der eigenen Courage wollen wir jetzt nicht weiter wachsen oder so ähnlich. Von daher finde ich das mit dem organischen Wachstum der letzten 16 Jahre nach wie vor gut. Und wir versuchen halt eben parallel auch immer den Kern irgendwie so zu halten, dass es immer noch Viva Con Aqua bleibt. Und dieses sympathische, leicht chaotische vielleicht Geklüngel für die gute Sache, wie du es genannt hast, dass das auch immer noch irgendwie erhalten bleibt.
Du bist ja Fußballprofi gewesen. Das ist dir ja quasi durch Talent und natürlich Vorbelastung durch deinen Vater ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Hattest du trotzdem als Kind mal so die Idee, Lokomotivführer zu werden oder ähnliches? Oder nee, war es dann doch immer Fußball?
Ich hatte, das Fußball war es irgendwie auch nicht. Ich habe mir tatsächlich, also da bin ich auch eher so reingestolpert, muss man sagen. Ich habe einfach gespielt, dann irgendwann aufgehört, dann wieder angefangen, dann einen Vertrag angeboten bekommen, dann mache ich halt mal und dann mal weiter gucken. Also eher so reingerutscht. Es war nie mein allergrößter Wunsch, nur das zu machen. Deswegen habe ich auch ja früh aufgehört, weil ich immer auch dachte, ich will auch noch mal was anderes machen in meinem Leben, nicht nur Fußball spielen, so. Mhm. Und aber ich hatte auch keine anderen großen Ambitionen in irgendeinem anderen Bereich zu sagen, das will ich sonst werden. Ich habe schon, für mich war es eins klar, was ich nicht werden will. Ich will nie irgendwo arbeiten, 9-to-5 in irgendeinem Rädchen im System für irgendeinen jemanden, der dann sich die Taschen voll macht.
Und weil du meistens sowieso erst um 9.15 Uhr kommen
so würdest. So, 9 Uhr, genau. Nein, ja. Geht schon mal gar nicht. Aber nein, aber im Ernst, so ein Rädchen, das war immer so, wenn ich keine Wahl habe und nichts, ich nicht weiß, was ich tun soll und die einzige Option ist Rädchen im System sein in irgendeiner grauen Fabrik.
Kannst du immer noch Gartenbau auf Teneriffa machen.
Dann war genau das nämlich die Option, die Strandbar auf vielleicht nicht Teneriffa, aber gerne dann Jamaika oder sonst wo. Das war immer so, ey, dann steige ich einfach aus. So, mhm. Und dann mache ich einfach mein eigenes Ding ganz weit weg oder so ähnlich. Also deswegen, es gab so Sachen, wo klar war, die kommen für mich niemals in Frage und das ist einfach ein Rädchen im System zu sein.
Und bevor ich gleich mit Benny Adrian weiterspreche, geht's jetzt kurz in die Werbung für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg findet ihr auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr in eurem E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Jetzt kommen mal die anderen Leute dran mit Fragen, nämlich die Fragen der anderen Leute. Hören wir mal rein.
Hallo Benjamin, Niki hier vom Concept Store Frau Hansen und ich würde doch gerne mal von dir wissen, was hast du denn zuletzt verschenkt Und was hast du selbst geschenkt bekommen?
Ich habe das Letzte, was ich verschenkt habe, ist ein Geschenk. Ehrlich gesagt, habe ich es noch nicht verschenkt. Ich habe es schon in die Tasse gesteckt, dann habe ich es vergessen, dann war ich beim Essen, dann hatte ich es nicht dabei. Ich muss das ist voll gut, dass ihr mich daran erinnert, ich muss das nämlich noch verschenken, bevor ich abfliege, an meine Freundin, die gerade Mama geworden ist, haben wir ein Geschenk für sie mitgebracht und für das kleine neue Wesen. Das habe ich noch nicht verschenkt, aber ich, gefühlt habe ich schon verschenkt, aber es ist noch in meiner Tasche. Ich muss das noch verschenken bis Sonntag. Also das verschenke ich jetzt quasi heute oder morgen. Und zuletzt geschenkt bekommen. Ach, tatsächlich habe ich diesen Pulli geschenkt bekommen, diese St. Pauli-Sachen in meinem Lieblingsgeschenk.
Es gibt von St. Pauli, gibt es was umsonst?
Habe ich geschenkt bekommen.
Das habe ich noch nie erlebt.
Habe ich tatsächlich geschenkt bekommen. Diesen Pulli hier, St. Pauli.
Vom Verein?
Habe ich geschenkt bekommen. Von einem Mitarbeiter im Verein, der hat es auch, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, der Mitarbeiter hat diesen Job auch nicht mehr. Also von daher, ich weiß nicht, ob das daran liegt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
So, nächste Frage.
Moin Moin, hier spricht Gustav Peter Wöhler und von der Band Die Beatles kann ich, fast jeden Text mitsingen. Manchmal muss ich dann schon nachlesen, aber für welche Band schwärmen denn Sie?
Boah, da gibt's viele. Da gibt's ja viele. Natürlich schwärmen wir alle für die Ärzte. Natürlich schwärmen wir alle für Fettes
Welchen
Brot.
Song der Ärzte könntest du denn jetzt ansingen?
Gibt es ein paar populäre, ne? Da gibt es so einen Song mit so einem Kraftwort zwischendrin, den man so nachsieht.
Sing doch mal jetzt hier.
Arschloch! Arschloch!
Das hast du sehr schön gesungen.
Arschloch! So, oder?
Ja.
Ja, so ungefähr.
Mhm. Und wer erraten hat, welches Lied es ist und uns als erstes eine Bemerkung unter dem Instagram-Post macht, kriegt eine Flasche Meierlikör. Ich glaube, es ist sehr schwierig.
Sehr schwierig.
Ja. Okay, welche Band noch? Du musst jetzt wahrscheinlich alle Bands nennen, die sich Viva Con Agua irgendwie. Also es kommt Clouseau, kann ich sagen. Gentleman, Fettes Brot, Sportfreunde Stiller.
Wir sind Helden.
Wir sind Helden. Ja, oh ja, wir sind Helden.
Mehr, aber ganz tolle Band. Ganz tolle Band. Ey, ich bin so schockiert, wenn ich mit Leuten rede, die bei uns arbeiten oder so jetzt so praktisch. Also ich war jetzt gerade, bin ich mit unseren Praktikantinnen dann da zur Villa Viva-Öffnung gefahren und wir haben irgendwie über Musik geredet. Und dann jetzt, die kennen nicht mehr Max Herre und so, die kennen nicht mehr absolute Beginner. Wir sind dann gegangen und dann haben wir gesagt, ja, das ist ja Jan Delay von den absoluten Beginnern. Und dann kennen die Jan Delay irgendwie noch, aber die kennen die absoluten Beginner nicht mehr. Und die sind aber dann so 24 und du denkst so, Alter, echt, ne? Die kennen nicht mehr ANNA von Max Herre, die kennen nicht mehr Freundeskreis. Sammy Deluxe ist nur noch, ist ein Begriff, den sie weit weg irgendwo mal vielleicht gehört haben oder so. Also es ist echt heftig, all das, mit dem ich aufgewachsen bin. Das gibt es jetzt heute so nicht mehr.
Ist denn so die modernste Musik, mit der du dich so auseinandersetzt? Gibt es da so?
Die modernste Musik, mit der ich mich gerade, also, schreibe ich gerade selber.
Aha, da gibt es jetzt demnächst so ein.
ich habe keine Ahnung, das darf ich auch noch eigentlich sagen. Also, das Capital ist auch überhaupt Benny. Gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.
Capital Benny.
Ich habe gerade so seit den letzten Ferien habe ich. Ich habe das früher schon mal gerne gemacht. Ich habe immer gerne mitgesungen tatsächlich, so Text raus und mitgesungen.
Haben wir ja gerade mitbekommen, so, dass du das sehr gut kannst.
Genau. Und seit vor kurzem, ich habe angefangen, so Texte zu schreiben. Das ist voll komisch, ich weiß auch noch nicht mehr. Und jetzt habe ich da gerade Beats bekommen und jetzt habe ich zum ersten Mal Beats, wo man Texte drauf schreiben kann. Und wenn das zusammenpassen würde, dann, ich denke da gar nicht drüber nach, das zu veröffentlichen, aber in letzter Zeit habe ich Spaß daran, Texte zu schreiben.
Dieses Gespräch wird der Ursprung einer großen Gesangskarriere. Ich habe das schon sehr im Gefühl. Du wirst dann an Hotelbars abends singen oder ähnliches. Sag mal, wir haben jetzt gerade ein paar Prominente irgendwie angesprochen. Gibt es denn so einen Wunsch, Prominent, der vielleicht auch gar nicht möglich ist, weil vielleicht verstorben oder in Amerika oder wie auch immer, den du dir sehr wünschen würdest als Supporter, sogenannter Supporter für Viva Con Agua?
So ein richtig so ein Wunschkandidat, meinst du?
weiß ich nicht, ach, Michael Fritz ist gerade dran an so einer, da gibt es irgendwie so einen Sponsor, den hat er, kennst ja Michael Fritz, ne? Irgendeinen Sponsor wieder irgendwo was kennengelernt, der ist aber auch Sponsor beim AC Mailand und jetzt gibt es da irgendwie einen Pitch-Deck, der liegt beim AC Mailand, weil wir gerne Zlatan Ibrahimovic irgendwie die Welt retten lassen wollen mit Viva Con Aqua. Gute oder Idee. So ähnlich. Ja, wenn es einer schaffen kann, dann ja Zlatan. Mhm. Von daher, also es gibt sehr viele, wo ich mich freuen würde, wenn sie auch Viva Con Aqua unterstützen. Aber jetzt gerade ist Zlatan Ibrahimovic wäre wirklich witzig. Und tatsächlich liegt da irgendwo ein Pitch-Deck beim AC Mailand. Also Daumen drücken.
Du hast, ich habe das am Anfang gesagt, mit 27 Jahren das Bundesverdienstkreuz bekommen. Da hat man sich ja damals gefragt, was kann denn jetzt eigentlich noch kommen? Wie ist denn das im Rückblick? Ist es etwas, weißt du, wo das jetzt gerade liegt oder ist es eher so wie manche organisatorischen Sachen bei Viva Con Agua im Chaos verschwunden?
Ich habe das aus dem Verschwinden im Chaos gerettet, als irgendwann das Büro, weiß ich auch nicht, ausgemistet wurde und unter anderem
das. Und die jungen Leute hier, was ist das für ein Kreuz?
Kann weg. Genau, das war dann irgendwie, wurde gerade so weggepackt, halb weggepackt, halb weggeschmissen und irgendwo habe ich das dann da gefunden und ich glaube, es ist irgendwo in dem Container, wo all unsere Sachen drin sind. Wir haben ja so einen Container hier irgendwo rumstehen, wo unser Hausstand drin ist und ich glaube, irgendwo in diesem Container wird vielleicht auch dieses Bundesverdienstkreuz sein.
Hat dir das irgendwas gebracht, außer einen schönen Nachmittag in Bellevue?
Es hat, das war ja voll früh, wie du sagst, Simon, ich weiß gar nicht auf dem Zettel, wie alt ich da war und das ist aber auf jeden Fall schon eine Weile her und das war ja eigentlich am
ganzen Anfang. Das ist vor allen Dingen sehr, sehr besonders, so jung dieses Bundesverdienstkreuz zu bekommen.
Ja, verrückt, oder? Also ich meine, ich
weiß. Und du hast nicht mal eine anständige Frisur gehabt, als du zum Bundespräsidenten
gegangen bist. Bis heute nicht, ey. Ja. Aber die müssen aber auch so die Dinger loswerden, ne?
Wirklich? Ja, kann sein, weiß
ja.
Ich nicht.
Ja, doch, müssen wir echt jetzt.
Ach, deswegen hat Olli Wurm auch eins bekommen.
Siehst du?
Ja.
Sammy Deluxe, da habe ich mal eine bekommen. Er hat, glaube ich, aber ich habe nicht gehört, dass das wirklich überreicht bekommen. Aber ich habe mal so eine. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die müssen, glaube ich, jedes Bundesland muss ja, glaube ich, nominieren. Ich weiß nicht genau, wie der Nominierungsprozess funktioniert. Ich glaube, Leute können auch aus der Zivilgesellschaft Leute vorschlagen oder sowas. Und dann muss, glaube ich, jedes Land halt Leute nominieren. Und die vergeben ja ungefähr 2500 oder so im Jahr.
Also das ist ja echt ein Ramschding,
ne? Eben, weißt ja. Du, so. Also ich weiß nicht, die erste Frage ist ja, willst du es annehmen oder nicht? Haben ja auch viele abgelehnt.
Aber du hast nicht darüber nachgedacht.
Ich habe schon drüber nachgedacht, kurz. Wenn die dich fragen, willst du es annehmen? Und dann googelt man so und dann sieht man Leute, die dem Hamburger Senat angehört haben oder angehören, haben das traditionell immer schon abgelehnt. Ja, also Helmut Schmidt zum Beispiel hat kein Bundesverdienstkreuz. Auch Heidi Kabel hat sich darauf bezogen, auf diese Hamburger Regel. Jetzt habe ich nie im Senat gearbeitet, habe das auch nicht vor. Deswegen aber schon kurz drüber nachgedacht, nehmen wir diese Auszeichnung an im Namen von Deutschland. Ja, da würden einige sagen, mach kaputt, was dich kaputt macht hier unweit von diesem Podcast-Studio. Und deswegen ist ja schon die Frage, nimmt man sowas an? Wir haben damals gesagt, frei nach dem Motto einer renommierten Vier-Buchstaben-Dingsbums-Zeitungs-Ding angelehnt daran, haben wir dann gesagt, wir sind Bundesverdienstkreuz. Nicht Papst, sondern Bundesverdienstkreuz. Und wir nehmen das gemeinsam an und nicht als individuelle Auszeichnung, sondern für uns alle. Aber es war überraschend. Es hat dazu geführt, dass so Leute, die uns nicht kennen oder die uns einfach so irgendwo anmoderieren, so wie hier jetzt oder so, dass die dann sagen, hey, der hat aber das Bundesverdienstkreuz und die Leute dann so, oh, dann muss das ja irgendwie was sein, was eine gewisse Seriosität hat. Und das hat uns schon geholfen, dass Leute denken, wir sind seriös. Ja, also das war auf jeden Fall etwas, was wir vorher nicht so hatten. Nach dem Bundesverdienstkreuz haben die Leute uns eher Seriosität zugeschrieben und das war eine neue Qualität, die Leute vorher nicht in uns gesehen haben.
Du hast vorhin so im Nebensatz erwähnt, dass du dein Fußball-Comeback wie Pippi Langstrumpf inszeniert hast, also sprich, dass du solche Zöpfe hattest. Machst du dir das Leben, wie es dir gefällt, im Beruflichen vor allen Dingen?
Ja, so gut wie es geht. Also,
es fehlte dir irgendwann Toilettenpapier und dann hast du eigenes Toilettenpapier rausgebracht. Und so weiter.
So ungefähr. Also es war ja, oder einfach so, wir machen nach dem, genau, also wir machen jetzt erstmal ein Wasser, weil das macht noch keiner. Und dann sind wir aber ja keine Wasserfirma. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach eine Apfelschorle machen oder irgendwie sowas, sondern das nächste Produkt ist halt Klopapier, damit die Leute halt anfangen nachzudenken. Wie? Ihr habt Wasser und als nächstes Klopapier? Hä?
das macht ja sonst nur Cher. aber nee, auf jeden Fall. Also diese Freiheit zu haben, das kennst du ja auch selbstständig zu sein und einem dann doch auch das zu machen, was man selber gut findet, wo man selber dahinter steht und mit den Leuten, auf die man Bock hat. Also das ist schon eine Freiheit, die ich sehr schätze und auch, ja, viel mehr schätze als zum Beispiel so, keine Ahnung, also Fame oder so, ne? Also Leute machen so Sachen, um so bekannt zu sein oder so, weil das ist mir nicht so wichtig. Mir ist es wichtiger, frei zu sein. Also wirklich das machen zu können, was man selber machen will. Das ist eigentlich das, warum ich oder was meine einzige Option ist, gefühlt auch beruflich und für mein Leben, weil das ist das, was ich machen will. Ich habe mich auch noch nie in meinem Leben irgendwo beworben oder so. Ich denke auch, ich würde auf dem normalen Arbeitsmarkt vielleicht auch einfach niemals einen Job kriegen, keine Ahnung.
Glaube ich auch.
Ja. Ja. Siehst du? Das heißt, wir haben nur diese Option.
Ich übrigens auch nicht.
Deswegen machen wir das, was wir machen und von daher, ja, selber machen, selber frei sein, selber aussuchen und nochmal nicht irgendwie die Zeit mit Sachen verbringen, hinter denen man selber nicht stehen kann. Dafür ist das Leben leider echt zu kurz.
Jetzt haben wir so viel über Erfolge gesprochen und quasi scheint dir die Sonne hier aus dem Hintern in diesem Podcast. Wann gab es mal so wirklich Momente des Scheiterns? Also außer, dass du nie Torschützenkönig geworden bist.
Ja, ey, ich sag dir mal einen, vorneweg, das letzte Spiel für St. Pauli, was ich jemals gemacht habe, wo am Tag des Spiels selber im Abendblatt der Trainer zitiert wurde mit, das war, dann lief mein Vertrag wirklich aus dann und so weiter und da war ich lange verletzt und dann habe ich noch mal ein, zwei Spiele gemacht und in dem letzten Spiel für St. Pauli, Heimspiel, Abendblatt zitiert den Trainer Benjamin Adrian, bla 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 bla, mal gucken mit seinem neuen Vertrag, aber zum jetzigen Zeitpunkt geht der Daumen nach unten. So wurde der zitiert am Spieltag selber und so sind wir dann aufgelaufen, ich noch halb angeschlagen und so, dann da gespielt, dann kam ganz 1-0-Führung, dann gab es Elfmeter für uns. Normalerweise Sebastian Wojcik damals schießt den Ball ins Tor, aber Felix Lutz interveniert, weil er weiß, es geht hier irgendwie um Bennys Zukunft. Alles geht total schnell, der nimmt den Ball bei Wojcik aus dem Arm, drückt ihn mir in den Arm, plötzlich stehe ich an diesem Elfmeter, schieße und was passiert? Der Torwart hält.
Nein.
Der Torwart hält, der Trainer am Straßen.
Wie ist der gegnerische Torwart? Er scheint
heißt,
nachts noch in.
Nein, Torn. Weiß ich nicht mehr. Okay. Es war Wattenscheid 09, wir haben das Spiel auch gewonnen. Also
die sind
alles
zur
gut.
Strafe dann irgendwie in die Oberliga abgestiegen.
Genau, die haben wir danach verbannt aus dem deutschen Fußball. Genau, Trainer an der Seitenlinie mit so einem Wischer hoch und runter springend. Wie komme ich auf diese Idee? Wie kommt der Adrian auf diese Idee, diesen Elfmeter zu schießen? Und so weiter und so fort. Das Stadion war still. Kein so schöner Moment in meinem Leben. Das war mein letztes Spiel für den FC St. Pauli, das ich jemals gemacht habe. Das heißt, meine Fußballkarriere ist mit einem krachenden Scheitern, einer Niederlage geendet und das war dann vielleicht im Nachhinein ja auch ganz gut so. Also, das heißt, die Niederlagen im Leben, jetzt könnten wir da so eine Lebensweisheit draus machen, aber vielleicht haben wir auch nicht mehr die Zeit dafür. Aber die Niederlagen im Leben, die sind ja dann eben auch vielleicht dafür da, dann Sachen auch endgültig dann entweder mal loszulassen, zu korrigieren, anders zu machen oder daraus zu lernen und davon gibt es schon natürlich auch viele in meinem Leben, auch beruflich, auch privat. Und ja, ich glaube, das Beste, was man versuchen kann, ist halt daraus dann zu lernen.
Jetzt sprechen wir ja ganz viel über die, ich sag mal, Geschäftstätigkeiten, wie ihr Geld einsammelt. Jetzt wollen wir mal kurz darüber sprechen, wie ihr es ausgibt. Nämlich für Brunnenbau, vor allen Dingen in sogenannten Schwellenländern. Hast du Ahnung, wie so ein Brunnen funktioniert technisch?
Zu langsam ein bisschen, ja.
Also kriegst du demnächst so ein Ehren-Ink für Ingenieur noch
in den Namen. Nee, so weit geht das nicht. Ich kann auch, also ich, auch nur weil ich ungefähr weiß, wie der zusammengebaut ist, würde ich da auf jeden Fall nicht mit Hand anlegen. So. Das heißt, es ist ja nicht so, dass, ja, es gibt Expertinnen, die das machen und Leute, die das dann für uns auch umsetzen, egal ob es ein Brunnen ist, ob es eine Toilette ist, ob das ein Regenwasserauffangsystem oder eine Quelleinfassung ist, sind ja immer unterschiedliche Systeme auch, die angewendet werden vor Ort, meistens ja auch immer angepasst an das, was die Leute vor Ort auch selber bedienen können, selber bauen können, reparieren können, ist auch wichtig. Und es gibt auch ganz viel der Arbeit, die eben nicht so technisch ist, sondern wo es dann um Verhaltensveränderungen geht. Die sogenannte Soft-Komponente in den Projekten, also weil nur eine Toilette zum Beispiel in Südafrika jetzt in dem Projekt, das wir da machen, haben wir die Erfahrung auch sehr deutlich nochmal gemacht, nur eine Toilette hinzubauen führt ja nicht dazu, dass die verwenden. Also du kannst an der Toilette auch wunderbar vorbeigehen und dahinter hinpinkeln. Ne?
Passiert hier in Hamburg auch häufig.
Kann auch mal passieren, ja. Und wenn die dreckig ist und nicht gewartet und nicht ordentlich gepflegt, dann können wir das alle gut nachvollziehen, warum man die nicht verwendet, sondern drumherum geht. Deswegen geht man ja auf dem Festival auch nicht aufs Dixie, sondern aufs Goldeimer. So. Und deswegen muss man auch mit den Kindern und mit den Leuten auch dann, daran arbeiten, dass die da gerne hingehen und dass das ein Ort ist, den die wertschätzen und dass der sauber gehalten wird und so weiter und so fort. Und dass die nicht das Gefühl haben, die Toilette ist schränkt mich in meiner persönlichen Freiheit ein und ein freier Mann oder eine freie Frau geht doch wohl nicht aufs Klo. Das sind alles Ideen, mit denen man arbeiten muss und deswegen ist die Infrastruktur immer ein Teil der Projekte und die Arbeit mit den Menschen dann daneben ist eine andere wichtige Komponente, und das ist jetzt neu, wir in der Vergangenheit ja immer über Projektpartner auch gemacht haben. Da haben wir uns gar nicht so viel eingemischt in die Projekte, weil wir da keine Ahnung von hatten. Dann hat die Welthungerhilfe oder Helvetas, andere Organisationen haben das gemacht. Und jetzt ist aber so, dass wir mehr und mehr selber auch die Fähigkeiten haben, in diesem verhaltensverändernden Bereich aktiv zu werden, mit den Kindern zu arbeiten und halt das auch zu machen mit Musik, Kunst, Sport. Das auch zu machen mit einem fröhlichen Mindset und mit einer guten Laune und nicht mit Methoden wie Shame Walk und andere Sachen. Es gibt bewährte Methoden, gerade im Sanitärbereich, wo die Menschen dann im Dorf mit rumlaufen und gucken, wo sie öffentlich hingemacht haben. Und durch dieses öffentliche Zuschaustellen und Shaming, ja, also durch Scham und durch Schuld zu arbeiten, verändern die ihr Verhalten. Das ist eine sehr wirkungsvolle Methode. Aber Viva Con Aqua sagt auch in der Projektrealität, wir wollen nicht mit Scham und mit Schuld arbeiten. Wir wollen nicht die Leute bloßstellen, damit sie ihr Verhalten verändern. Wir wollen das machen mit Freude, mit Musik und mit Kunst und mit Sport. Und das ist also auch die Neuigkeit, dass wir jetzt mittlerweile in der Lage sind, auch in den Projekten diese DNA weiter durchzuziehen, die uns auch hier ausmacht, wenn es ums Geld sammeln geht. Nämlich freudvoll die Welt, ja, zu verschönern und nicht mit Scham und Schuld und so einem schlechten Gefühl.
Du sagtest vorhin, der Vorteil von Südafrika ist unter anderem, dass es keine Zeitverschiebung gibt. Heißt das für dich, dass du heute noch immer um 13.30 Uhr samstags dann auch die Spiele des FC St. Pauli verfolgst? Also vorausgesetzt, sie spielen am Samstag.
Ich verfolge die relativ dieses Jahr auch relativ regelmäßig. Ich war auch am Anfang der Saison dann eine Weile in Deutschland und habe gerade die ersten Spiele der Saison auch live gesehen. War auch mal auswärts dieses Jahr, in Nürnberg zum Beispiel. Und von daher bin ich dieses Jahr irgendwie näher dran als auch zum Beispiel im letzten Jahr. Das hat sich so ergeben und auch die Verbindungen zum Verein sind natürlich nach wie vor sehr stark auch. Wir haben da ja mit Timo Schulz, einem Trainer, der mit mir noch gespielt hat, jetzt mittlerweile ist kein Spieler mehr da, die Generation ist es einmal durch, gibt keinen mehr auf dem Platz, da war Kalla immer noch der Letzte, jetzt natürlich mit Schulle, einfach mein ehemaliger Mannschaftskamerad als Trainer und natürlich mit Oke, jemand, der war ja mit mir damals auf Kuba, der war als Taz-Redakteur auf Kuba bei der ersten Reise nach dem Trainingslager, als wir Viva Con Aqua gestartet haben, war Oke mit dabei, war eigentlich der Oke unser Pressesprecher, bevor wir einen Pressesprecher hatten, hat der diese Pressereise organisiert als Taz-Redakteur damals und heute ist er Präsident beim FC St. Pauli und war gerade auch in Kapstadt. Weiß nicht, ob ich das hier erzählen darf. Aber ja, auf jeden Fall ist es so, dass es da also noch immer starke Bezüge, auch persönliche Bezüge gibt und ich denen einfach jetzt voll die Daumen drücke, dass die aufsteigen, weil die haben so viele tolle Sachen gemacht in den letzten Jahren, finde ich, mit Eigenvermarktung, mit Merchandise-Rechten und den DIY als Stichwort, ne, diese Idee von St. Pauli und diese Unabhängigkeit von St. Pauli, auf die über Jahre jetzt hingearbeitet worden ist, das finde ich alles strategisch total richtig. Und bislang ist immer so ein bisschen der sportliche Erfolg ausgeblieben, seit Oke da als Präsident dabei ist. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn das jetzt auch noch klappt, weil das wäre doch super, wenn die aufsteigen, finde ich.
Aber dann gibt es Prügel in der ersten Liga, oder?
Gibt es auch so einen Gedanken? Dann gibt es mehr Prügel als in der zweiten Liga, ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch okay, weiß ich nicht, ist doch auch in Ordnung. Erstens, man kann auch da mal drinbleiben, siehe Augsburg, siehe Union Berlin, warum nicht? Und ansonsten, ich finde, Oke sagt, das gibt es noch heute, das war früher, haben sie es lauter geäußert als heute, aber wenn es heute gibt, umso besser. Ich finde diese Maßgabe zu sagen, dieser Verein gehört zu den besten 25 im deutschen Fußball, finde ich super. Und dann ist scheißegal, ob man aufsteigt oder absteigt, solange man zu den besten 25 gehört, ist alles in Ordnung. Und wenn du in der ersten Liga auf Platz 18 bist, dann hast du immer noch dein Ziel erreicht. Und dann wird halt jedes Spiel gefeiert, auch wenn man es verliert, weil Platz 18 ist immer noch im Rahmen. Also so finde ich das als sportliche Ausrichtung eigentlich schlau Und ist natürlich dann trotzdem nicht so witzig, wenn man. Wobei, ey, wir haben ja da beim letzten Spiel, du hast Marcel Eger angesprochen, Marcel Egers letztes Spiel, Marcel Eger, genau, also das ist der Unterschied, siehst du, zwischen so einem Loser wie mir und so einem Erfolgstypen wie Marcel Eger.
Er hat das wichtige Tor gegen den FC Bayern
in seinem letzten Spiel hat er nämlich ein Tor geschossen gegen Oliver Kahn. Es war das 1-8, ja. Aber
ja, ja, ich wusste auch nicht, ob ich lachen oder weinen soll in diesem Moment.
Ja, wir haben da gefeiert. Ich weiß noch, Gregor aus der Schweiz und Michael, die sind dann extra auf dem Bunker und haben so eine Marcel Eger Tapete ausgerollt, so eine Bettlaken, nachdem er das Tor geschossen hat. Aber genau, so kann man ja auch dann froh sein, wenn man halt haushoch zu Hause verliert. Ja.
Stellen wir mal uns vor, Oko Göttlich wird heute altersmüde und sagt, ich möchte nicht mehr Präsident des FC St. Pauli sein, und sämtliche Gremien, die das zu beeinflussen haben, sagen, Benny, komm zurück in den Verein und werd Präsident. Würdest du zumindest drüber nachdenken? Weil du wirst ja nicht sagen, ach, ja, weiß ich auch nicht.
Ja, was du drüber nachdenken, wenn jemand fragt, ob du Präsident von St. Pauli werden willst, dann so besser mal drüber nachdenken. Das würde ich schon machen. Aber ich das es gibt da so eine Vorgeschichte, auch als Oke angefangen hat, Präsident zu werden, ne? Die breite ich jetzt
da
hier
nicht. Da fiel dein Name
mal. Die breite ich jetzt hier nicht aus, wie das ja damals ganz genau gelaufen ist, aber ich habe da hat Oke mich damals was gefragt, auch schon mal darüber nachgedacht. Aber da ging es jetzt nicht darum, dass ich Präsident werde, weil es war ja Oke, ne? Aber jetzt war es ja auch mal egal. Keine Ahnung, Alter, was für eine hypothetische Frage. Drüber nachdenken auf jeden Fall, dem Verein verbunden sein auf jeden Fall.
Auch also ich höre immer ein klares Ja.
Und keine Ahnung. Ich finde alles, was Oke ist da genau richtig, alles, was Oke gemacht hat, finde ich gut. Ich finde diese Richtung gut. Ich finde, egal wer das weitermacht, sollte diese Kontinuität weiterführen. Und ich bin froh, dass es Oke jetzt macht weiter. Er hat es jetzt ja gerade für vier Jahre weiter auch committed. Und ich finde, Oke ist genau der richtige Mann am richtigen Ort, der ja auch zum Beispiel, ja, der war ja auch eine große Inspiration für uns. Ich meine, St. Pauli Sound Supporter und so weiter, das waren die ersten Partys im Umlauf des Stadions vor der Millantor Gallery und diese. Und deswegen ist Oke aus meiner Sicht genau der richtige Mann am richtigen Ort und ich habe da keinerlei Ambitionen.
Wir biegen auf die sehr kurze Zielgeraden dieses Gesprächs ein. Wir sind nämlich jetzt schon bei den letzten beiden Fragen. Da bitte ich um kurze Antworten. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Irgendwo zwischen Hamburg, Kapstadt und Lissabon.
Lissabon wäre aber ein neuer Ort, ne?
In 5 Jahren könnte auch sein.
Na gut. Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Immer noch in meinem Herzen, immer noch als der Spot, wo auch beruflich mein Zuhause ist und mit Villa Viva sowieso. Also in 5 Jahren sehe ich Hamburg auch, ja, immer noch als Zentrum meiner auch Aktivität oder überhaupt meines Lebens und so weiter und so fort. Und mit Villa Viva sehe ich Hamburg natürlich ein bisschen schöner noch als heute.
Lieber Benny, ich möchte mich herzlich bedanken, dass du für viele Tausende so eine tolle Inspiration bist. Und außer vielleicht für deinen Sohn. Vor allen Dingen, dass du so vielen Millionen Menschen leckeres Wasser gibst. Also nicht nur das leckere Mineralwasser von Viva Con Agua, sondern den Leuten eben da, wo es eigentlich gar kein Wasser gibt. Und herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Ahoi. Vielen Dank, Lars. Auch für all die Jahre an unserer Seite in all den verschiedenen Funktionen. Da haben wir jetzt ja gar nicht so drüber geredet, auch über deine eigene Viva Con Agua Historie, die ja wirklich auch schon sehr, 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 sehr lange ist. Von daher vielen Dank für all die Jahre.
Prost, Meierlikör.
Ciao.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier. Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Jeden zweiten Montag neu.